Ich begrüße euch ganz herzlich. Wir wollen heute Abend nachdenken über Carl Gustav Jung und Swedenborg. Und das kann man natürlich so machen, dass man versucht darzustellen, inwieweit Carl Gustav Jung als der Spätere von Swedenborg eventuell beeinflusst worden ist. Da gibt es auch einige Spuren, die werde ich darstellen. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich die, inwiefern Swedenborg von der Psychologie, der analytischen Psychologie von Carl Gustav Jung ein Stück weit profitieren kann. Ich möchte diese Linie auch ein bisschen ausziehen. Also es geht nicht einfach nur, das sind ja beliebte Vorträge unter Swedenborgianern, welche Geistesgrößen von Swedenborg alle beeinflusst wurden. Okay, Jung hat auch gewisse Anregungen aufgenommen, aber es gibt auch die andere Betrachtungsweise, die auch interessant ist. Swedenborg ist ein Mann des 18. Jahrhunderts und inwieweit sind neuere Entwicklungen, das gilt für verschiedene Bereiche, dann auch interessant, um diesen Ansatz, den Swedenborg präsentiert in seinen Schriften und auch ausführt, um diesen Ansatz weiterzuentwickeln. Man darf sich da jetzt nicht allzu sehr von dem Gedanken der Erleuchtung kleinschlagen lassen. Erleuchtung und Allwissenheit, sage ich mal, ist nun doch noch ein gewisser Unterschied. Also Swedenborg war für mein Gefühl sicherlich erleuchtet, aber das heißt nicht, dass ein Entwicklungspotenzial auch in seinen Texten drin ist. Und was könnte Jung und diese tiefenpsychologische Entwicklung da eventuell noch dazu beitragen, dass Swedenborg noch mehr zu sich selbst kommt? Um es mal so zu sagen. Also diese beiden Richtungen möchte ich ein bisschen darstellen. Wenn man jetzt den Namen Swedenborg hört, dann denkt man wahrscheinlich nicht unbedingt in erster Linie daran, dass man ihn als Psychologen bezeichnen würde. Bekannter wären da andere Begriffe, ne? Euch fallen sicherlich welche ein, also Visionär sagen wir oft. Oder eben von Kant her haben wir dann den Geisterseher Swedenborg. Oder den spirituellen Bibelausleger, so in der Richtung. Wir hatten in Zürich gerade ein Kirchenkonzert, Mystik und Musik. Und dort habe ich dann den Swedenborg neben anderen als Mystiker vorgestellt. Als Mystiker ist er auch bezeichnet worden, gelegentlich, aber jetzt nicht so häufig. Aber eben, Psychologe, das gehört nicht unbedingt in die erste Reihe. Und trotzdem, es ist so, dass Swedenborg eigentlich doch sehr viel mit Psychologie zu tun hat. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut anhand von Quellen und anhand von Sekundärliteratur. Und da werden einem doch die Augen geöffnet. Zunächst mal, ihr wisst, Swedenborg hat als junger Mann von 1710 bis 1715 eine Bildungsreise gemacht. Er war 11 Mal auf Reisen, er war sehr also beweglich für damalige Zeiten. Und seine erste Reise, die hat gleich 5 Jahre gedauert, war die sogenannte Bildungsreise, die ihn ja unter anderem nach London und Frankreich und so geführt hat, von 1710 bis 1715. Und dass nun eine Bildungsreise war und sein Vater, der Jesper, ihn auch teilweise finanziell mit unterstützen musste, muss dann natürlich eine Ausbeute mitbringen, dass sich dieser Bildungsaufenthalt gelohnt hat. Und am Ende seiner Bildungsreise, in Rostock befindet er sich da, schreibt er nach Hause einen Brief mit 14 Erfindungen, 14 mechanisch. Da ist unter anderem dann so ein U-Boot dabei, da ist sein berühmtes Fluggerät dabei, da ist aber auch ein Maschinengewehr dabei, also um besser Krieg führen zu können. Alles so im Stil der damaligen Mechanik. Also 14 mechanische Erfindungen sind dabei. Und eine von diesen mechanischen Erfindungen führt er in dem Brief folgendermaßen auf. Zitat, eine Methode, um durch Analysierung die Wünsche und Neigungen des Gemütes festzustellen. Also eine mechanische Erfindung, um Psychoanalyse zu betreiben, um die Wünsche und Neigungen des Gemüts, ne, festzustellen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt denkt er, die Seele funktioniert nach mechanischen Gesetzmäßigkeiten. Aber das, ich zitiere das nur deswegen, um zu zeigen, dass das sind ja so die frühesten Äußerungen Swedenborgs, ne? Und schon in den frühesten Äußerungen findet sich also eine Aussage, die Swedenborgs Interesse an Psychologie, ne, an Psychoanalyse zum Ausdruck bringt. Und dann geht seine Entwicklung ja weiter. Ihr wisst ja dann vielleicht, er wird ja dann allmählich Bergrat, also in Schweden, in der Bergbaubehörde findet er Aufnahme, gefördert durch den König Karl XII., der befand sich ja im Krieg und war schon darauf angewiesen, dass er talentierte Leute an den richtigen Posten hatte. Und der hat ja dafür gesorgt, dass er Swedenborg eben als Youngster da in diese Bergbaubehörde hineinkam in Schweden. Deswegen nennen wir ihn ja immer Bergrat oder Bergassessor, Assessor im Bergwerkskollegium. Da muss er sich natürlich die Sporen verdienen und er reist ja dann sehr viel umher, besucht Bergwerke im Erzgebirge beispielsweise auch und schreibt dicke Bücher, unter anderem eben diese Principia Rerum Naturalium, also die Prinzipien, die Uranfänge der natürlichen Dinge, Principia Rerum Naturalium, wo er von einem natürlichen Punkt aus dann die ganze Welt versucht abzuleiten, Sonnensystem, da wird das erste Mal die Nebulartheorie, die man später Kant und Laplace zugeschrieben hat, die legt er da eigentlich schon zugrunde. Und dann gibt es ja noch den Band über Kupfer und über Eisen. Also an und für sich ist das so ein Höhepunkt, der da 1734 erscheint, wo also er versucht zu zeigen, dass er in der Mineralogie, in der Kosmologie und Mineralogie ein Fachmann geworden ist. Und es gibt aber in diesem Zusammenhang, wir sind jetzt 1734, eine Schrift über das Unendliche. Das Unendliche heißt das De Infinito. Und darin ist ein Programm, ein Forschungsprogramm enthalten. Diese Schrift über das Unendliche ist auch so ein Versuch, aus dem Unendlichen heraus dann letztlich alles abzuleiten bis hin zur Seele. Das gibt dann auch das letzte Kapitel in dieser Schrift, beschäftigt sich mit der Seele und die Unsterblichkeit der Seele. Ja, das zielt immer auf die Seele bei ihm. Und dort formuliert er ein Forschungsprogramm und sagt, also er möchte jetzt die nächsten Jahre dafür verwenden, selbst den Sinnen die Existenz und Unsterblichkeit der Seele zu beweisen. Also er will den Sinnen, also das heißt empirisch, er will die Existenz der Seele und ihre Unsterblichkeit beweisen. Das ist da als Forschungsprogramm formuliert. Also 1734 wieder ein Hinweis darauf, dass sein Interesse dahin geht, die Seele zu verstehen. Und mit diesen Werken 1734 endet dann eigentlich auch diese mechanische Sichtweise. Und ihr wisst vielleicht ja dann, dass die nächste große Forschungsphase, die sich ab 1734 eben anschließt, dann diejenige ist, dass er Anatomie betreibt. Also dieses Interesse an der Seele und wie sie funktioniert und ja, wie sie funktioniert und überhaupt, wo sie zu finden ist, das begleitet ihn dann weiter. Und nachdem er also dann dicke Werke über das Eisen und das Kupfer und in der Bergbaubehörde inzwischen eben anerkannt ist, zum Schluss hat man ihm ja sogar den Vorsitz angeboten. Aber zunächst mal, er war ja eben von Gnaden von Karl XII. Drin und als Karl XII. Dann ja starb, da haben die eigentlich den Swedenborg erstmal gar nicht ernst genommen in der Bergbaubehörde. Das heißt, er hatte guten Grund zu zeigen, dass er, obwohl er also einfach auf Befehl des Königs da reinkam, schon was von Bergbau versteht. Und das hatte er dann aber bis 1734 zur Genüge gezeigt. Inzwischen hat er auch ein ordentliches Gehalt bekommen. Und dann kommt eine nächste Forschungsphase, die ist uns bekannter wahrscheinlich, wo er eben dann den menschlichen Körper erforscht. Ja? Er hat den Gedanken, dass er sagt, wenn ich versuchen möchte, die Seele zu verstehen, die Psyche zu verstehen, dann ist doch der naheliegendste Gedanke, für uns vielleicht nicht unbedingt, aber für ihn der naheliegendste Gedanke der gewesen, wer die Seele erforschen will, muss sich in das Reich der Seele hineinbegeben. Und wo wohnt die Seele? Wo residiert die Seele? Wo ist sie zu Hause? Und da ist sein Gedanke eben der, die Seele ist im Körper zu Hause. Also indem ich den Körper erforsche, rücke ich der Seele ja gewissermaßen auf die Pelle. Denn wo sonst soll sie zu finden sein als im Körper? Und da entstehen ja dann, also diese Werke sind dann durch und durch anatomisch angelegt. Seine Methode ist kurz gesagt die, dass er hier und da zwar auch so anatomischen Sitzungen beiwohnt, in Paris und in Schweden, da schaut er, wie so Leichen seziert werden und schaut so ins Innere des Körpers hinein, aber im Großen und Ganzen bedient er sich der Beobachtungen anderer. Er liest also reichlich Werke von berühmten Anatomen der damaligen Zeit und wertet die dann aus. Da ist auch Methode drin, nicht wahr? Er sagt, die Ergebnisse, die die anderen mit der Hand erarbeiten, die wird er mit dem Kopf auswerten. Ne? Also da steckt Methode drin. Da lass die anderen mal diese mühselige Handarbeit machen und ich versuche dann die Bücher zu lesen und versuche herauszufinden, wie man das Ganze zu einem System machen kann. Also wie man das Ganze mit dem Kopf, mit der Ratio auswerten kann. Ja, und dann entstehen eben diese Werke, die sich mit der menschlichen Anatomie beschäftigen, und zwar immer in der Hoffnung, dass man, indem man den Körper versteht, die Seele versteht. Und dann kommen ja so Gedanken, um da vielleicht ein bisschen mit Fleisch noch mehr zu füllen. Also er untersucht das Gehirn, er sucht den Blutkreislauf, Herz und Lungen, er untersucht aber auch die Geschlechtsorgane, er untersucht die Sinne, die fünf Sinne, den Tastsinn und so weiter. Also er geht mehr oder weniger durch den ganzen Körper durch. Und im Gehirn, wisst ihr ja, dann hat er eben gesehen, das gibt, im Gehirn ist offensichtlich eine Zweiteilung, rechte und linke Hirnhälfte, große und Kleinhirn. Und diese Zweiteilung, die überträgt er dann eben auf das Seelische, ne, dass es also eher so einen Willensbereich gibt und eher so einen Verstandesbereich gibt. Da bildet sich dann eben schon seine Entsprechungslehre aus, die eben ihn zu der Erkenntnis führt oder die er mehr oder weniger auch voraussetzt, dass eben das Reich der Seele abbildhaft so konstruiert ist, wie die Seele konstruiert ist. Und diese Zweiteilung spielt ja in der Anatomie nun eine große Rolle. Wir haben ja auch hier, nicht wahr, Herz und Lunge. Und bei der Lunge haben wir wieder Zweiteilung, rechter und linker Lungenflügel. Und beim Herz haben wir eine Zweiteilung, zwei Hauptkammern, zwei Nebenkammern und so weiter. Also immer diese Zweiteilung. Und das überträgt er ja auf die Seele. Herz und Lunge, also dieser große Bereich, der Liebe, Herz und der Luft, der Lunge, der Weisheit halt. Also das kennt er ja so ungefähr. Und dann fasst er das Ganze zusammen, diese anatomischen Forschungen in einem Werk, das ist nur ins Englische übersetzt worden, das heißt direkt die Seele, De Anima, über die Seele. Und in diesem Werk De Anima, über die Seele, da analysiert er auch sehr eingehend menschliche Gefühle, Traurigkeit, Freude, ja, da finden sich Kapitel über Joy, heißt das denn im Englischen, über Traurigkeit, Depression und weiß ich was alles. Also ist er wirklich schon sehr dabei, Emotionen zu analysieren. Also durch und durch eben einen Psychologe. Und er verwendet auch den Begriff Psychologie. Also eben der erste Satz in diesem Werk, De Anima, über die Seele, lautet, ist der allererste Satz, die Psychologie ist die Wissenschaft, die vom Wesen und der Natur der Seele handelt und von der Weise, durch welche sie in die Tätigkeiten ihres Körpers einfließt. Also er verwendet hier den Begriff Psychologie. Er definiert, was das Wesen der Wissenschaft Psychologie ist. Die Psychologie ist die Wissenschaft, die vom Wesen und der Natur der Seele handelt und von der Weise, durch welche sie in die Tätigkeiten ihres Körpers einfließt. Das ist also ganz klar, er verwendet für sich den Begriff Psychologie.